Wir können frei miteinander schlafen, und zwar sorgenfrei miteinander schlafen. Wir müssen uns keine Gedanken mehr machen über die Verhütung. Wir sind viel entspannter. Meine Frau lebt viel, viel gesünder, weil sie sich keine Hormone in den Körper ballern muss.
Das ist Heiner. Und was er hier erzählt, das hat sich für mich erstmal nach einer Utopie angehört. Eine sichere Verhütung, über die man sich keine Gedanken machen muss und die vor allem keine Nebenwirkungen hat. Für viele von uns ist dieses Szenario echt weit weg. Weil egal ob Pille, Kondom, Spirale oder Zyklus-Tracking, an all das müssen wir ja regelmäßig denken, uns unter starken Schmerzen einsetzen lassen oder hoffen, dass es zuverlässig funktioniert. Wir sind in dem Fall meistens die Personen, die schwanger werden können. Anders läuft es dagegen bei Heiner Fischer und seiner Frau. Weil nach dem zweiten Kind hat Heiner beschlossen, die Verantwortung für die Verhütung zu übernehmen und hat sich mit 37 Jahren für eine Vasektomie entschieden. Bei einer Vasektomie werden beim Mann beide Samenleiter durchtrennt. Sie ist neben Kondomen aktuell tatsächlich die einzige Verhütungsmethode für Männer. Sie ist nur dann sinnvoll, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, weil sie lässt sich nicht immer rückgängig machen. Und somit müssen sich auch im Jahr 2023 größtenteils die Frauen um die Verhütung kümmern. Das ist doch unfair, oder? Wir haben uns gefragt, was muss passieren, damit alle Menschen sichere Verhütung gleichberechtigt miteinander aushandeln können? Und wir fragen, wann es endlich sowas wie die Pille für den Mann gibt.
The Sex Gap. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
Herzlich willkommen bei The Sex Gap. Hier geht's darum, was für eine Rolle unser Geschlecht in der Medizin spielt. Beim Thema Verhütung gibt es riesige Geschlechterunterschiede, wenn es darum geht, aus wie vielen verschiedenen Verhütungsmethoden man auswählen kann. Auf den ersten Blick scheinen hier also mal die Männer benachteiligt, aber auf den zweiten Blick sind es eigentlich die Frauen, weil sie dadurch die komplette Verantwortung für die Verhütung tragen müssen. Warum das so ist, das klären wir in dieser Folge. Und wir sprechen außerdem mit WissenschaftlerInnen, die an neuen Verhütungsmethoden für Männer forschen. Ich bin Kari Kungel, ich bin Gesundheitsjournalistin und ich sag Hallo. Lasst uns mal mit dem Status quo anfangen. Wie verhüten die Deutschen? Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist die Pille tatsächlich das am häufigsten gewählte Verhütungsmittel. 47% aller Befragten verlassen sich darauf. Wie die funktioniert, das erklärt uns Michael Zitzmann. Er ist Professor für Endokrinologie und Andrologie an der Uniklinik Münster.
Sie geben bei der Frau ja Östrogen und Gestagen und die Hirnanhangsdrüse denkt, das hat ein Eisprung stattgefunden oder ist dabei stattzufinden, und die Hirnanhangsdrüse schüttet die Hormone, die den Eisprung regeln sollen und die Eizellreifung eben nicht mehr aus. Das sind die Hormone LH und FSH. Das geht bei Frauen natürlich sehr schnell. Wenn sie die Pille nimmt, dann hat sie im gleichen Monat schon keinen Eisprung mehr.
Wie genau diese verschiedenen Hormone im weiblichen Zyklus zusammenspielen, das haben wir in der Folge zu PMDS schon ausführlich besprochen. Klar ist, wenn die Pille korrekt eingenommen wird, dann gehört sie zu den sichersten Verhütungsmitteln. Denn sie hat einen sehr niedrigen sogenannten Pearl-Index.
Pearl-Index heißt ja 100 Paare wenden eine Verhütungsmethode an. Bei wie vielen Paaren, bei wie vielen Frauen innerhalb dieser Paare tritt eine Schwangerschaft auf? Bei der Pille für die Frau ist das so ein 0,5 bis 1 ungefähr höchstens.
Auf dem zweiten Platz der beliebtesten Verhütungsmittel liegt das Kondom. Denn Kondome schützen nicht nur vor ungewollten Schwangerschaften, sondern auch vor Infektionskrankheiten. Auf Platz 3 mit 10% liegt die Verhütung mit der Kupfer- oder Hormonspirale. Weitere Methoden sind das Zyklus-Tracking per App, der Nuva-Ring, die Temperaturmethode, Hormonspritzen oder Implantate. Alles für die Frau. Eine Vasektomie haben laut Studie nur 3% aller Männer machen lassen. Ist ganz schön wenig, oder? Dabei geht das Thema Verhütung alle an, die keine Kinder zeugen wollen. Darüber haben wir auch mit Rita Maljo gesprochen. Sie ist Masterstudentin und Mitgründerin des Vereins Better Birth Control. Der Verein ist aus der gleichnamigen Petition entstanden, die Rita und ihre Mitgründerin Jana im Jahr 2021 gestartet haben. Ihr Ziel? Verhütung fairer und gleichberechtigter zu gestalten.
Verhütung ist super individuell und wir sagen nicht, so und so müsst ihr es machen, sondern am Ende kann jeder Mensch immer noch selber entscheiden, aber dass man überhaupt die Möglichkeit hat. Das ist der zentrale Aspekt, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sein oder ihr Verhütungsmittel zu wählen und Sexualität frei ausleben zu können, ohne Angst vor Schwangerschaften. Und das ist im Moment leider noch nicht zu 100% möglich.
Jetzt könnte man sagen, Moment, es gibt doch schon einige Verhütungsmethoden. Reicht das nicht?
Also wenn man auf den Markt schaut, dann gibt es natürlich eine Vielzahl an Möglichkeiten zu verhüten. Aber sie haben alle relativ starke oder hohe Nebenwirkungen, sowohl auf psychischer oder auch auf physischer Ebene.
Damit meint sie die Optionen für Frauen.
Und es gibt eben sehr, sehr wenig Alternativen für Männer, also für die Hälfte der Bevölkerung.
Wir haben gerade gehört, dass die Pille das am häufigsten verwendete Verhütungsmittel der Deutschen ist und dass sie sehr zuverlässig ist. Fakt ist aber auch, dass die Pille das Thromboserisiko erhöht und viele Frauen hormonelle Verhütung einfach nicht gut vertragen. Bis zu 15% der Frauen haben unter der Pille Nebenwirkungen wie Libidoverlust, Gewichtszunahme und depressive Verstimmungen. Diese Nebenwirkungen halten viele Frauen aus. Es fehlt manchmal aber auch schlicht das Wissen über Alternativen. Das war auch eine zentrale Forderung der Petition von Better Birth Control.
Wir brauchen eben diese enttabuisierte Aufklärung, wo alle Fragen gestellt werden dürfen, wo wirklich ausführlich darüber berichtet wird und dass eben da auch keine Scham mitspielt, denn das ist überhaupt nicht notwendig, denn das gehört zum Leben dazu, Geschlechtsverkehr gehört zum Leben dazu und eben diese sichere Verhütung.
Aufklärung ist auch super wichtig, wenn es um Verhütung für Transpersonen geht. So dauert es zum Beispiel eine ganze Weile, bis eine langfristige Hormontherapie dazu führt, dass man zeugungsunfähig ist bzw. nicht mehr schwanger werden kann. Es muss also auch nach Beginn der Hormontherapie weiter verhütet werden. Und wenn Transmänner Testosteron nehmen, aber noch eine Gebärmutter und Eierstöcke haben, dann ist das Risiko für eine Schwangerschaft zwar gering, aber nicht null. Natürlich ist es Aufgabe der ÄrztInnen, ihre PatientInnen auch zur Verhütung während der Hormontherapie zu beraten. Aber auch die jeweiligen PartnerInnen sollten Bescheid wissen. Auch Ritas Verein setzt sich hier für mehr Aufklärung ein.
Aber uns ist nochmal wichtig zu beleuchten, dass auch wenn wir hier eine binäre Sprache benutzen, also Frau, Mann, das bedeutet nicht, dass wir so binär denken, denn es gibt ganz viele Geschlechter und wir setzen uns eben für Verhütung für alle Geschlechter ein. Und das darf an dieser Stelle nochmal gesagt werden.
Das lässt sich übrigens auch auf diese Podcast-Folge übertragen. Ich spreche hier viel von Männern und Frauen, aber natürlich ist die Welt nicht so binär. Und Transmenschen gibt es natürlich auch. Darüber haben wir ja eben schon gesprochen. Kommen wir mal zurück zur Pille und ihren Alternativen. Frauen, die eine hormonelle Verhütung nicht vertragen, haben nur wenig andere Optionen. Es gibt die Methode des Zyklus-Tracking, die habe ich ja vorhin schon angesprochen, doch die ist bei weitem nicht so zuverlässig wie die Pille und wird von GynäkologInnen gerade bei Teenagern nicht empfohlen. Und dann gibt es noch die Kupferspirale oder die Kupferkette. Das Kupfer stört den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut und bremst dazu noch die Spermien aus. Um die Methode anzuwenden, lässt man sich einen metallischen Gegenstand in die Gebärmutter einführen. Und ja, das ist genau so schmerzhaft, wie es klingt. Also zumindest bei mir war es so. Natürlich kann es individuell unterschiedlich sein. Aber vor allem, wenn man noch keine Kinder geboren hat, ist es schmerzhaft. Eine häufige Nebenwirkung ist, dass man eine stärkere Regelblutung hat. Und außerdem kosten die Verhütungsmethoden aus Kupfer einmalig bis zu 350 Euro. Das kann sich nicht jede leisten. Und damit sind wir auch schon bei der wichtigsten Forderung der Initiative Better Birth Control.
Also grundsätzlich sehen wir als ersten und zentralsten Punkt, dass Verhütung kostenlos wird, also dass Verhütung quasi nicht an den finanziellen Mitteln von jedem Menschen scheitert, denn jeder sollte die Freiheit haben, das Verhütungsmittel, was super individuell ist, selber zu wählen. Aber wenn man sich eben die Preise anschaut, dann kann sich das nicht jede Person leisten, insbesondere wenn es nicht fair aufgeteilt wird.
Mit fair aufgeteilt meint Rita, dass sich lange nicht alle Paare die Kosten für die Verhütung teilen. Das liegt häufig an alten Rollenmustern, nach denen Frauen für Kinder- und Familienplanung zuständig sind.
Lange herrschte eben dieses Bild in der Gesellschaft, dass Mütter immer automatisch für ihre Kinder verantwortlich sind oder hauptverantwortlich sind. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
Dieses Bild ist allerdings in vielen Köpfen fest verankert und es sorgt dafür, dass Frauen den Mental Load der Verhütung übernehmen. Das heißt, sie kümmern sich um die Wahl der Verhütungsmethode, denken regelmäßig daran und tragen die Kosten. Das wäre alles nur halb so schlimm, wenn sie sich wenigstens aus verschiedenen zuverlässigen und günstigen Methoden die passendste aussuchen könnten. Aber die Realität sieht eben anders aus.
Hi, ich bin Peter Glück und ich manage hier bei gesundheithören.de viel im Hintergrund, damit unser Team aus GesundheitsjournalistInnen coole Podcasts machen kann. Und einige von euch haben uns zuletzt schon öfter mal geschrieben, dass sie das ganz gut finden, was wir hier so alles anbieten zu den unterschiedlichen Themen rund um Gesundheit. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass sich jemand von euch fragen sollte, was er oder sie denn tun könnte, um uns zu unterstützen. Ich habe da eine gute Nachricht. Es gibt was. Und zwar geht das auch noch ganz einfach. Ihr würdet uns megamäßig helfen, wenn ihr weitererzählen würdet, dass es uns gibt. Alle Podcasts von gesundheithören.de durchlaufen einen strengen Faktencheck und sind von unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch geprüft, pharmazeutisch geprüft. Mit anderen Worten, wir achten hier sehr penibel darauf, dass wir keinen Blödsinn erzählen. Geht ja schließlich um unsere Gesundheit.
An dieser Stelle holen wir nochmal Heiner dazu. Von ihm habt ihr schon zu Beginn gehört, er hat eine Vasektomie machen lassen.
Viel mehr Männer sollten darüber sprechen, dass es diese Vasektomie gibt, dass es diese Option gibt, dass auch Männer ihre Verantwortung bei der Verhütung übernehmen können und das nicht nur Aufgabe der Frauen ist, wie es ja landläufig und gesellschaftlich gemacht wird.
Bisher nutzen nur wenige Männer, nämlich rund 3%, die Vasektomie als Verhütungsmethode. Das liegt vielleicht zum einen daran, dass bei vielen die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. Klar, das ist verständlich. Zum anderen ist die Zeugungsfähigkeit immer noch stark mit einem veralteten Ideal von Männlichkeit verknüpft. Mit diesem Stigma oder vielleicht besser gesagt mit dieser Sorge wird auch Heiner regelmäßig konfrontiert.
Viele Männer, mit denen ich mich unterhalte, haben Angst davor, ihre Männlichkeit zu verlieren. Produzieren meine Hoden denn dann noch Testosteron? Ja, das tun sie, weil das hat damit gar nichts zu tun.
Wir lassen uns gleich nochmal genauer erklären, wie so eine Vasektomie abläuft und für wen sie eigentlich geeignet ist. Vorher fasse ich jetzt nochmal zusammen, wie es um Verhütung im Jahr 2023 steht. Um Schwangerschaften zu verhindern, gibt es aktuell vor allem Verhütungsmethoden für Frauen. Und hormonelle Verhütungsmethoden können starke Nebenwirkungen haben. So ist es unter anderem bei der Pille, die das am häufigsten verwendete Verhütungsmittel der Deutschen ist. Sie erhöht das Thromboserisiko. Und bis zu 15% der Pillennutzerinnen klagen über depressive Verstimmungen, Libidoverlust und Gewichtszunahme. Das Problem, die Alternativen zur Pille sind häufig teuer, sie haben andere Nebenwirkungen oder sie sind nicht ganz so zuverlässig. Und für Männer gibt es, wie schon gesagt, bislang nur Kondome und die Vasektomie. Die Vasektomie schauen wir uns jetzt genauer an, denn die ist unter den richtigen Umständen, also wenn es keinen weiteren Kinderwunsch gibt, eine super Option für alle Beteiligten. Der Mann unterzieht sich einem kurzen ambulanten Eingriff und danach muss man sich als Paar keine Gedanken mehr um Verhütung machen. Eine Vasektomie kostet etwa 300 bis 400 Euro, also ungefähr so viel wie das Einsetzen einer Kupferkette. Allerdings muss die Kupferkette nach etwa 5 Jahren erneuert werden. Eine Vasektomie dagegen muss man nur einmal machen. Und vor allem, niemand muss sich von Nebenwirkungen quälen lassen. Bei Heiner liegt die Vasektomie quasi in der Familie.
Ich kann mich erinnern, dass mein Vater damals, als ich so 18, 19 Jahre alt war, irgendwann erzählte, dass er eine Vasektomie hat machen lassen. Und ich war ganz irritiert, so, hey, was ist das denn? Und dann hat er das auch gezeigt, so, ja, das sind 2 Schnitte, die sind hier und hier. Und jetzt kann ich keine Kinder mehr zeugen. Jedenfalls, also zu 99,99% halt. Und ich fand das so spannend, dass ich mir das als Option immer auch im Hinterkopf beibehalten habe.
Nachdem Heiner und seine Frau zwei Kinder bekommen hatten, war für sie die Familienplanung abgeschlossen. Heiners Frau hat dann eine Weile die Pille genommen, aber wegen der Nebenwirkung war das für sie keine Dauerlösung.
Und dann haben wir uns mit anderen Verhütungsmethoden auseinandergesetzt und immer war die Frau als diejenige, auf die diese Verhütungsmethode zielte. Und damit waren wir nicht einverstanden. Und dann haben wir darüber gesprochen und ich habe mich daran erinnert, wie damals mein Vater nach Hause kam und habe gesagt so, ey du, ganz ehrlich, dann mache ich doch eine Vasektomie. Das ist doch das Günstigste, das Einfachste, das Zuverlässigste. Sagt ja auch der Pearl-Index, dass es mit die zuverlässigste Verhütungsmethode ist? Ja, also komm, dann lass mich das doch machen.
Tatsächlich, die Vasektomie hat einen Pearl-Index von 0,1. Und dieses Restrisiko besteht eigentlich nur in der ersten Zeit nach dem Eingriff. Deshalb gibt es nach der OP auch mehrere Kontrollen des Ejakulats, um eben festzustellen, ob noch Spermien gefunden werden. Okay, zurück zu Heiner. Nach seiner Entscheidung für die Vasektomie kann er sich nicht direkt unters Messer legen, denn er muss zuerst ein Aufklärungsgespräch mit seinem Urologen führen.
Also im Grunde hat mein Urologe so ein bisschen herausfinden wollen, wie ticke ich denn so? Was bin ich für ein Typ? Bin ich aus freien Stücken hier? Könnte ich diese Entscheidung auch bereuen? Klammer auf, sie ist ja auch reversibel, Klammer zu. Also im Grunde ging das Gespräch eher so darum, dass der Urologe eine Sicherheit von mir sehen wollte und hören wollte. Und die hatte ich und deswegen war das Gespräch auch relativ schnell dann vorbei.
Gleichzeitig wird bei so einem Gespräch natürlich auch der Eingriff an sich erklärt. Eine Vasektomie ist nämlich eine ambulante Operation. Und dabei werden die Samenleiter durchtrennt und die beiden Enden verödet. Weil die Samenleiter direkt unter der Haut des Hodensacks liegen, kann der Eingriff sogar nur mit örtlicher Betäubung durchgeführt werden. Für diese Methode hat sich auch Heiner entschieden.
Schmerzen hatte ich keine. Also es gibt ja verschiedene Eingriffsmethoden, also Vollnarkose oder lokale Anästhesie. Ich hatte eine lokale Anästhesie. Es wurde ein grünes Tuch über mein Becken gespannt und also ich lag auf dem OP-Tisch und dann wurde 90 Grad nach oben ein grünes Tuch gespannt, dass ich auch nicht schauen konnte, was da unten herum an meinem Hodensack passiert. Und ich habe wohl gemerkt, in der Leiste zog es dann manchmal so ein bisschen und dann hat er das aber auch schon angekündigt vorher. Achtung, jetzt könnte es ein bisschen ziehen hier an der Seite oder jetzt mache ich das und jetzt mache ich das.
Der Eingriff hat bei Heiner ungefähr eine Stunde gedauert und danach durfte er wieder nach Hause, ohne Schmerzen.
Ich habe da ein Druckgefühl in den Hoden. Es war jetzt nicht unangenehm, ich konnte das kühlen und ich habe auch ganz viel Ibuprofen mit nach Hause bekommen.
Heiner hat alles gut überstanden und jetzt, 2 Jahre später, denken er und seine Frau kaum noch daran. Zu Beginn war die Erleichterung aber groß.
Es ist vielleicht mal so, dass wir vielleicht mal in der Anfangszeit noch darüber gesprochen haben, oh mein Gott, was ist das für ein tolles Gefühl, also ohne Verhütungsmittel miteinander schlafen zu können und zu dürfen und nicht das Gefühl zu haben, wir müssen aufpassen, dass irgendwas passiert oder dass sie jetzt schwanger werden könnte und unsere Familienplanung hat das jetzt aber nicht vorgesehen und diese Erleichterung war am Anfang ganz oft da und mittlerweile reden wir da gar nicht mehr drüber.
In seiner Arbeit als Blogger und Väterberater ist der Eingriff in Gesprächen mit anderen Männern aber auch heute immer wieder Thema.
Wenn ich mit Männern darüber spreche, dann sage ich, Männer, das ist euer Statement für eine echte partnerschaftliche Vereinbarkeit. Damit zeigt ihr auch eine Liebe und eine Zuneigung und eine Wertschätzung eurer Partnerin gegenüber.
Das ist doch mal eine starke Aussage. Aber was ist mit den Männern, die sich gerne um die Verhütung kümmern würden, aber irgendwann noch Kinder planen? Eine Vasektomie lässt sich zwar vor allem in den ersten 3 Jahren noch zu 90% rückgängig machen, aber eben nur zu 90%. Und das ist dann auch wieder mit einer Operation und Kosten verbunden. Also keine wirkliche Alternative. Nochmal kurz zusammengefasst. Bei einer Vasektomie werden beide Samenleiter durchtrennt und die Enden verödet. Eine örtliche Betäubung reicht für den Eingriff aus, man kann es aber auch unter Vollnarkose machen lassen. Eine Vasektomie ist mit die sicherste Verhütungsmethode, die es gibt. Und das Beste, sie ist ein einmaliger Eingriff und sie hat keine weiteren Nebenwirkungen. Allerdings, wie wir auch besprochen haben, ist sie ja nur dann sinnvoll, wenn man sich ganz sicher ist, keine oder keine weiteren Kinder zeugen zu wollen. Ich frage mich deswegen schon lange, warum gibt es eigentlich keine Alternativen für Männer, die noch Kinder wollen oder für die, die einfach noch keine endgültige Entscheidung getroffen haben? Was ist zum Beispiel mit hormoneller Verhütung für Männer? Das haben wir auch Michael Zitzmann gefragt. Als Endokrinologe und Androloge ist er quasi Hormonexperte mit Fokus auf den männlichen Hormonhaushalt. Er sagt, eine hormonelle Verhütung würde bei Männern einem ähnlichen Mechanismus folgen wie bei den Frauen. Nur eben nicht als Pille.
Das geht nicht, weil Testosteron beim Mann in der Leber verarbeitet wird und dann nicht mehr wirkt. Aber man kann es auf die Haut auftragen, man kann es implantieren oder spritzen oder als Pflaster nehmen. All das sind Möglichkeiten, die denkbar wären.
Warum es diese Alternativen trotzdem noch nicht gibt, hat verschiedene Gründe. Problem Nummer eins.
Also Männer produzieren sehr viele Spermien. Tatsächlich produzieren Männer 1000 Spermien pro Herzschlag. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Spermien das sind, das ist eine riesige Menge. Es sind dann viele Millionen Spermien pro Ejakulation.
Das ist Diana Bleis. Sie leitet das Contraceptive Development Program, auf Deutsch Verhütungsentwicklungsprogramm des US-amerikanischen National Institute of Child Health and Human Development. Einfacher gesagt, sie koordiniert die Forschung zu neuen Verhütungsmethoden, sowohl für Männer als auch Frauen. Und sie weiß eben ziemlich genau, warum es bislang so wenig Alternativen für Männer gibt. Wir haben ja gerade gehört, bei Männern muss die Bildung von Millionen Spermien verhindert werden, bei Frauen nur ein Eisprung pro Monat. Klingt also logisch. Aber das ist, zumindest für Michael Zitzmann, nicht das Kernproblem. Weil egal ob Spermien oder Eizelle, auf hormoneller Ebene ähneln sich die Prozesse.
Und wenn man ihm jetzt Testosteron und ein Gestagen gibt, dann denkt die Hirnanhangsdrüse auch, es ist genug da an Hormonen. Und sie braucht die Noden nicht stimulieren mit LH und FSH.
FSH ist das Hormon, was bei Frauen für die Reifung der Eizelle sorgt. Bei Männern ist FSH für die Bildung von Spermien zuständig. Und wenn keine Spermien gebildet werden, ist der Mann auch nicht zeugungsfähig. Soweit, so klar. Aber jetzt kommt das eigentliche Problem. Nebenwirkungen. Die müssen bei Methoden für Männer nämlich gleich null sein. Und zwar nicht aus sexistischen Gründen, sondern weil es bei Nebenwirkungen immer um eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung geht.
Whereas in a woman,
bei Frauen wird jede mögliche Nebenwirkung davon abgemildert, dass eine Schwangerschaft ein noch größeres Risiko wäre. Bei einem Mann kann man mögliche Nebenwirkungen nur dagegen abwägen, dass er kein Kind bekommen möchte.
Okay, ob das jetzt eine faire Unterscheidung ist, darüber lässt sich streiten. Aber Nebenwirkungen sind ein gutes Stichwort. Denn wir haben mit Michael Zitzmann für diese Folge auch deswegen gesprochen, weil er vor einigen Jahren die Studie der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO, zu einer neuen Pille für den Mann geleitet hat. Wobei das keine Pille war, sondern die Probanden haben alle 8 Wochen Spritzen mit einer Kombination aus Testosteron und einem Gestagen bekommen. Dieser Ansatz war ein großer Hoffnungsträger für Verhütungsmethoden für Männer. Ich muss leider sagen, war ein großer Hoffnungsträger.
Das fing 2008 an und wurde 2011 gestoppt, weil bei ungefähr 10-15% der Männer Nebenwirkungen aufgetreten waren. Und das waren Stimmungsschwankungen und Gewichtszunahme und Libidoverlust, aber auch Libidozunahme.
Klingelt da was? Wenn ihr oder zum Beispiel eure Freundin schon mal die Pille für die Frau genommen habt, dann könnte euch das bekannt vorkommen. Denn das sind die gleichen Nebenwirkungen, die ähnlich viele Frauen betreffen. Bei der Männerstudie, die mit Probanden weltweit durchgeführt wurde, kam allerdings noch ein Problem dazu.
In Indonesien hat das eher dazu geführt, dass die Stimmungsschwankungen sich in Gewalttätigkeit gegenüber Frauen geäußert haben.
Das ist natürlich krass und geht gar nicht. Gewalt ist nie okay, egal aus welchen Gründen. Aber noch krasser ist, dass dieser Punkt nicht der ausschlaggebende Faktor fürs Ende der Studie war.
Wobei sich dieses Aufsichtsgremium tatsächlich gar nicht so auf diese Gewalttätigkeit gegenüber Frauen, was ich ja schlimm genug finde, bezogen hat, sondern eher darauf, dass die armen Männer depressiv waren.
Also ich will ja nicht sagen, dass Männer unter den gleichen Nebenwirkungen leiden müssen wie Frauen, aber wird hier vielleicht irgendwie mit zweierlei Maß gemessen? Michael Zitzmann, der hätte die Studie deswegen aus seiner Sicht auch weiterlaufen lassen.
Also Indonesien hätte ich vielleicht auch gesagt, das ist jetzt wirklich ein bisschen auch gefährlich. Das muss nicht sein, aber woanders hätte man das weiterführen können.
Und das sagt er nicht, weil depressive Verstimmungen nicht schlimm sind, sondern weil sie eben nicht alle betreffen und weil auch niemand gezwungen wird, diese Methode durchzuhalten.
Das ist ja so, 85-90% vertragen es ja gut. Und viele Frauen vertragen ihre Pille ja auch gut. Man könnte ja auch sagen, dass viele Männer es gut vertragen und dass sie es ja mal versuchen können. Genau wie die Frauen es ja mal versuchen. Und wenn eine Frau überhaupt nicht mit der Pille klarkommt, dann setzt sie die ja auch ab.
Nebenwirkungen waren in dieser Studie einer von zwei Aspekten.
Der andere Aspekt ist Effektivität. Das heißt, bei wie vielen Männern verschwanden die Spermien? Da kam ich ja auf die Zahlen 96-97% null Spermien. Und so viele Frauen wurden dann eben auch nicht schwanger. Das war ja ein Test mit Partnerin über 2 Jahre. Ne? Und die Frauen sollten sich komplett drauf verlassen. Die sollten nicht noch die Pille einnehmen. Die Männer sollten nicht noch ein Kondom nehmen. Das ging alles nur innerhalb der Partnerschaft.
Bei denjenigen, die keine Spermien mehr hatten, also bei der großen Mehrzahl, gab es also keine Schwangerschaften. Damit war diese Methode so sicher wie die Vasektomie. Aber leider nicht so nebenwirkungsarm. Doch die Forschung an Alternativen läuft weiter. Und eine Wissenschaftlerin, die dort momentan große Fortschritte macht, ist Diana Blythe. Sie ist verantwortlich für die Studie zu einem Verhütungsgel, das sich Männer täglich auf die Schultern auftragen.
Was wir entwickelt haben, ist ein Gel, das Testosteron und ein Gestagen kombiniert. Das unterbindet die natürliche Testosteron- und Spermienproduktion der Männer. Gleichzeitig ersetzt das Testosteron, das im Gel enthalten ist, das Testosteron im Blut. So funktioniert alles, wie es soll, außer eben die Spermienproduktion.
Es dauert etwa 9 bis 12 Wochen, bis es wirkt. Also bis so wenig Spermien produziert werden, dass keine Schwangerschaften entstehen. Übrigens, wenn ihr beim Wort Schulter das gleiche Fragezeichen im Gesicht hattet wie ich, hier die Auflösung.
The site of activity is the pituitary hormone that we're inhibiting.
Uns geht es darum, die Hormone in der Hirnanhangsdrüse zu hemmen. Es geht erstmal nicht um die Hoden. Die Hormone aus der Hirnanhangsdrüse zu hemmen, verhindert dann die Hormonproduktion in den Hoden.
Es geht also bei der Wirkung um die Hormonschaltzentrale im Gehirn und nicht um die Hoden. Außerdem sind die Schultern ein Ort, an dem andere Menschen wahrscheinlich so schnell nicht in Kontakt mit dem Gel kommen, sagt Diana Blythe. Das ergibt Sinn. Aber funktioniert das auch?
Wir haben mit einer Fehlerquote von etwa 7 oder 8% gerechnet. Aber überraschenderweise läuft es bisher viel besser. Ich denke, das liegt zum Teil daran, wie das Verhindern der Spermienproduktion funktioniert. Wenn Frauen ihr Verhütungsmittel 1 oder 2 Mal vergessen, kann ein Eisprung stattfinden. Spermien erholen sich nicht so schnell.
Es dauert also ziemlich lange, bis weniger Spermien produziert werden, aber es dauert auch ähnlich lange nach dem Absetzen des Gels, bis wieder eine normale Anzahl an Spermien produziert wird. Das heißt, es macht überhaupt nichts aus, wenn man das Gel an 1 oder 2 Tagen mal vergisst. Und das finde ich super praktisch. Weil bei der Pille für die Frau, da kommt es ja auf jeden Tag an. Also selbst wenn man mal was Schlechtes gegessen hat und sich zum Beispiel übergeben muss, dann kann der Schutz schon für den ganzen Monat weg sein. Übrigens die besten News von Diana Blythe, sie hat bisher keine beunruhigenden Nebenwirkungen beobachtet. Allerdings läuft die Studie noch und zum Zeitpunkt unseres Gesprächs hatten erst 113 Paare ein komplettes Jahr mit dem Gel verhütet. Die Ergebnisse sind also noch überhaupt nicht aussagekräftig. Aber das Feedback der bisherigen ProbandInnen hat selbst aus der skeptischen Diana Blythe eine Optimistin gemacht.
Viele haben davon geschwärmt, wie einfach die Anwendung ist und haben gesagt, sie würden es gerne weiter nutzen. Vor allem die Frauen haben betont, wie sehr sie sich wünschen würden, dass Männer es weiterverwenden. Das hat für mich den Ausschlag gegeben. Als wir gestartet sind, also ich bin jetzt keine Das-Glas-ist-halb-voll-Person. Ich bin eher das Gegenteil. Aber wegen diesem Feedback bin ich immer begeisterter von diesem Produkt geworden. Eben weil die Leute es so sehr mögen und weil es funktioniert.
Aber selbst wenn jetzt alles weiter so positiv verläuft, würde es noch einige Jahre dauern, bis dieses Gel auf den Markt käme.
Also wenn wir unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung hätten, würde ich sagen, es dauert noch 6 Jahre. Aber realistisch sind eher 10.
But more realistically, I would say 10.
Okay, bevor wir jetzt zu zuversichtlich werden, stellt Michael Zitzmann noch die Frage, die er auch aus seiner Forschung kennt.
Es kommt doch immer darauf an, wenn es dann fertig ist, wer stellt es her und wer verkauft es. Ne? Und da gibt es im Moment keine Firma.
Während seiner WHO-Studie gab es zwar zwei Pharmafirmen, die an der Pille für den Mann Interesse hatten, aber die wurden bald von größeren Konzernen aufgekauft und dort ist man dann dem Thema eher skeptisch gegenübergestanden.
Aber gleichzeitig gab es dann auch immer Vorstandsmitglieder, die gesagt haben, was soll das Ganze? Wenn die Pille für den Mann haben, dann geht der Marktanteil der Pille für die Frau nach unten. Und dann haben wir zwei Produkte und mehr Arbeit, aber nicht mehr Gewinn.
Es gibt also die Befürchtung, dass durch Verhütungsmittel für Männer weniger Verhütungsmittel für Frauen verkauft werden. Und diese Zurückhaltung der Pharmaindustrie ist auch einer der Gründe, warum Diana Blythe jetzt schon so offen über noch nicht abgeschlossene Studien spricht. Sie will das Interesse der Öffentlichkeit und der GeldgeberInnen wecken, damit sie ihre Vision für eine gerechtere Welt in die Realität umsetzen kann. Mehr Investitionen in die Entwicklung und Verbesserung von Verhütungsmitteln, das ist übrigens auch eine Forderung der AktivistInnen von Better Birth Control. Und da gibt es zum Abschluss noch eine Good News. Die aktuelle Regierung hat nämlich die Forderungen von Better Birth Control in ihren Koalitionsvertrag von 2021 aufgenommen.
Ich glaube, dass allein schon dieses Thema im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde, nach so vielen Jahren der Nichtbeachtung, zeigt schon, dass da auf jeden Fall ein Willen da ist, ein politischer Wille.
Das hat uns Rita Maglio erzählt. Wer weiß, vielleicht haben wir also in ein paar Jahren alle Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln. Und vielleicht sehen wir bald deutlich mehr Studien zu neuen Verhütungsmethoden. Schön wäre das auf jeden Fall. Das war's mit dieser Folge von The Sex Gap. Es ging um das Thema Verhütung und wie sie gerechter werden kann. Ich fasse nochmal zusammen. Momentan gibt es vor allem Verhütungsmethoden für Frauen und dabei muss man häufig zwischen Nebenwirkungen, Kosten und Zuverlässigkeit abwägen. Für Männer gibt es bislang nur Kondome oder eine Vasektomie. Eine Vasektomie ist mit die zuverlässigste Verhütungsmethode, die es gibt und hat so gut wie keine Nebenwirkungen. Allerdings ist sie eben nur dann wirklich sinnvoll, wenn der Mann mit der Familienplanung abgeschlossen hat. Erste Versuche, eine Pille für den Mann zu entwickeln, wurden wegen der Nebenwirkungen abgebrochen. Aber aktuell wird in den USA an einem Verhütungsgel geforscht, das sich Männer täglich auf die Schulter auftragen. Diese Methode sieht vielversprechend aus. Das Gel könnte aber, wenn überhaupt, wohl erst in circa 10 Jahren auf den Markt kommen. Übrigens, es gibt noch einige weitere Ideen für Verhütungsmethoden für Männer, zum Beispiel ein sogenanntes Samenleiterventil oder auch Thermounterwäsche. Diese Ideen sind alle nicht besonders ausgegoren, aber googelt das gerne mal, wenn es euch interessiert, ist ganz spannend. Allgemein gilt, Verhütung ist super individuell und alle, die Verhütung brauchen, müssen die für sich passende Methode finden. In den Shownotes gibt's Links zu einer Übersicht der verschiedenen Methoden und ihr könnt dort auch nochmal die Petition von Better Birth Control nachlesen. Und wir verlinken euch dort auch noch eine andere Podcast-Folge von gesundheithören.de und zwar ist das jetzt eine Empfehlung von mir. Der Podcast heißt Siege der Medizin. Da erzählt Schauspieler Ulrich Nöten von wichtigen medizinischen Errungenschaften und wie es geschichtlich dazu gekommen ist. Und da gibt's ganz konkret eine Folge zur Erfindung der Pille. Für die nächste Folge hier bei The Sex Gap habe ich mit Lina gesprochen. Sie ist Triathletin und sie startet in der Bundesliga. Seit einiger Zeit bekommt sie von ihrem Rennradsattel ziemlich starke Schmerzen, Taubheitsgefühle und Druckstellen an ihrer Vulva. Sie geht mit dem Problem mehrmals zu ihrem Gynäkologen, bis der ihr einen echt radikalen Vorschlag macht.
Dann bin ich irgendwann nochmal hingegangen und dann haben sie gesagt, ja, wir können deine Schamlippen so abschneiden, dass es nicht mehr stört.
Oha, krass.
Genau.
Und vor allen Dingen klingt das irgendwie total falsch rum, finde ich. Also sollte es nicht einen Sattel geben, der für dich passt und nicht dein Körper an den Sattel angepasst werden? Unglaublich.
Genau, und zumal es da dann halt auch Probleme geben könnte, weil das ja doch relativ gut durchblutet wird und dass ich dann eventuell im Nachhinein noch dollere Probleme habe.
In der nächsten Folge sprechen wir darüber, warum wir in einer Welt leben, in der die meisten Dinge von Männern für Männer entwickelt wurden. Und wir schauen uns Beispiele an, die nicht nur nervig, sondern lebensgefährlich sind. Vielleicht gibt es ja auch ein Thema, was euch interessiert, dann schreibt uns das sehr gerne an redaktion@gesundheithoeren.de. Oder ihr schreibt uns einfach auf TikTok, da heißen wir geschlecht.gerecht. Abonniert und bewertet sehr gerne The Sex Gap bei Spotify oder Apple Podcasts. Und jetzt bedanke ich mich wie immer bei allen, mit denen wir für die Recherche zu dieser Folge sprechen konnten. Macht's gut, eure Kari Kungel.
The Sex Gap. Ein Podcast von gesundheithoeren.de. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Produziert in Zusammenarbeit mit Polar Berlin.